Einige haben vorhin geklatscht, als es darum ging, dass ich für Klaus einspringe. Also wer sich wirklich darüber freut, dass ich hier bin, der darf gerne sich bei meiner Frau bedanken, sofern er weiß, wer das ist und sie das nächste Mal trifft. Denn die ist diejenige, die heute einen halben Nachmittag allein mit den Kindern auf dem Spielplatz war und jetzt mit ihnen Abendbrot isst und sie allein ins Bett bringt, obwohl das alles anders geplant war. Das ist viel mehr als was ich mache. Ich stehe jetzt hier, fühle mich so ein bisschen so wie der Pastor in folgender Geschichte, der die Pfingstpredigt vorbereiten wollte und dann gedacht hat, naja, Pfingsten, Heiliger Geist. Ach, ich gucke Sonntag einfach mal, was der Heilige Geist mir einflüstert. Und dann genießt er seine Woche und geht am Sonntag auf die Kanzel und hört tatsächlich das Flüstern des Heiligen Geistes und er sagt, du bist nicht vorbereitet. Ich bin vorbereitet, allerdings hat Klaus diese Vorbereitung für mich gemacht oder für euch. Und ich stimme dem, was er sagt, total zu. Deswegen kann ich diese Predigt hoffentlich so halten, dass es irgendwie bei euch ankommt. Ich bin ein Apostel. Haben wir eben schon gehört. So heißt die neue Predigtreihe, die wir heute beginnen. Wenn Sie sich das mal selbst sagen, wenn ihr euch das mal selbst sagt, ich bin ein Apostel. Wie fühlt sich das an? Ich bin ein Apostel. Vor 10 Jahren war unsere Gemeinde kurz vor der Pleite. Die Rücklagen waren fast aufgebraucht und wir haben festgestellt, wenn wir so weitermachen, dann werden wir nicht mehr lange weitermachen können, denn dann sind wir pleite. Und damals haben wir einen Slogan kreiert, den wir uns immer wieder gesagt haben. Wir sind Apostel. Wir sind Apostel. Da steckt viel Gemeinsamkeit drin. Wir sind eine Gemeinschaft. Und zusammen schaffen wir das. Wir sind Apostel. Seitdem hat sich vieles geändert und wir haben vieles geschafft. Zum einen sind wir nicht mehr pleite. Das ist schon mal ganz schön. Zum anderen hat sich aber auch die Gemeindearbeit geändert. Es hat sich unser Selbstverständnis weiterentwickelt. Wir haben gemeinsam intensiv überlegt, warum sind wir hier Gemeinde? Wir haben uns gefragt, was hat Gott mit uns vor? Und dabei haben wir viel gelernt. Wir sind Apostel. Und wenn wir dann zurückblicken, dann denken wir, haben wirklich wir das geschafft? Oder hatte vielleicht Gott seine Finger mit im Spiel? Hat er seinen Heiligen Geist wehen lassen und wir haben einfach mitgemacht? Und ist es vielleicht sogar so, dass der Heilige Geist ziemlich oft weht, dass wir aber oft eben nicht mitmachen? Um all diese Fragen und Antworten darauf soll es in dieser Predigtreihe gehen. Es geht um die Grundlagen unserer Gemeinde und was das für mich als Einzelnen bedeutet. Denn auch ich bin Apostel. In dem Sinn, dass ich zur Gemeinde gehöre. Ich bin Teil des Ganzen und Sie auch. Wir haben uns dabei natürlich gefragt, welche wichtigen Texte zur Gemeindearbeit es in der Bibel gibt. Und wir haben vieles in der Apostelgeschichte gefunden. Da haben wir gedacht, das passt, denn wir sind ja Apostel. Und so wird es in dieser Reihe um Texte aus der Apostelgeschichte gehen. Diese Geschichte steht im Neuen Testament, direkt hinter den 4 Evangelien, und sie ist die Fortsetzung des Lukas-Evangeliums. Wenn Sie die ersten Sätze des Lukas-Evangeliums lesen, dann sehen Sie, dass es wie ein persönlicher Brief geschrieben ist. Es taucht die Anrede lieber oder hochverehrter Theophilus auf. Lukas hat sein Evangelium offensichtlich für eine einzige Person geschrieben, die ihm sehr, sehr wichtig war. Lukas wollte gerne, dass dieser Theophilus versteht, was Gott durch Jesus getan hat. Er hat einen unglaublichen Aufwand für diesen einen Menschen geschrieben. Als ich das heute Morgen von Klaus gehört habe, ging mir noch eine etwas philosophische Interpretation durch den Kopf, denn der Name Theophilus bedeutet übersetzt Freund Gottes oder Gottes Freund. Und da habe ich gedacht, das bin ich ja auch. Das möchte ich zumindest sein, ein Freund Gottes. Das heißt also, dass Lukas dieses Evangelium vielleicht auch genau für mich geschrieben hat. Lukas hat unglaublichen Aufwand betrieben, damit ich von Jesus lesen kann. Wie gesagt, ein bisschen weit hergeholt für manche, aber ich fand das einen ganz schönen Gedanken, der mich ganz doll berührt hat und einfach nochmal ganz doll angesprochen hat. Damit Theophilus auch versteht, dass Gott nicht nur in der Vergangenheit gewirkt hat, sondern immer noch dabei ist, hat Lukas eine Fortsetzung seines Evangeliums geschrieben, in der es darum geht, wie die Kirche entstanden ist. Und das ist die Apostelgeschichte. Auch die Apostelgeschichte beginnt mit der Anrede, lieber Theophilus. Lukas investierte enorm viel Herzblut. Er zeigte vollen Einsatz für Gott. Aber warum das alles? Irgendetwas oder irgendjemand muss ihn angetrieben haben. Und das ist nun ein typisches Arbeitsfeld für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist treibt uns an, im Auftrag Gottes zu handeln. Und so ließ sich auch Lukas in Auftrag nehmen. Am Anfang der Apostelgeschichte schreibt er vom Heiligen Geist. Jesus war auferstanden, er lebte 40 Tage mit seinen Jüngern zusammen, dann war es Zeit für ihn zu gehen. Die Himmelfahrt stand bevor und Jesus hielt eine Art Abschiedsrede. Eine sehr bewegende und auch motivierende Rede. Jesus holt seine Jünger zusammen und sagt ihnen, verlasst Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Die Jünger sollen zusammenbleiben, sie sollen warten und auf Gott vertrauen. Denn was Gott gesagt hat, wird in Erfüllung gehen. Es wird in Erfüllung gehen, denn es ist eine Verheißung. Solche Verheißungen gibt es immer wieder in der Bibel. Und immer wieder heißt es, vertraut darauf. Wir sollen Gott vertrauen. Wir sollen ihm glauben. Und zwar richtig. Und dann wird die Verheißung sich erfüllen. Die Jünger waren damals keine starke Gruppe, sondern eher ein kleiner, unsicherer, ängstlicher Haufen. Sie waren sich noch keineswegs sicher, was sie machen sollen und wie ihr Weg weitergeht. Und diesen Jungs sagt Jesus, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Sie hatten zwar keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber sie hörten, dass es etwas Besonderes sein muss. Und dass sie, diese Jünger, etwas Besonderes sind. Denn Jesus sagte ihnen diese Verheißung zu. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Ihr. Und als es dann doch noch eine unsichere Rückfrage gab, hat Jesus das nochmal verstärkt und gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Erde. Sie werden die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Können Sie spüren, was da drin steckt? Wir reden hier von der Kraft Gottes. Der Heilige Geist ist ein Teil Gottes. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus kündigt seinen Jüngern die Kraft Gottes an. Nicht irgendeine kleine Stärkung, sondern die Kraft Gottes. Die Kraft dessen, der die Welt geschaffen hat. Die Kraft dessen, der den Tod besiegt hat, der von den Toten auferstanden ist. Jesus kündigt das an. Er sagt, ihr werdet diese Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Also seid aufmerksam. Wartet. Seid aufmerksam, damit ihr sie nicht verpasst, wenn sie kommt. Wenn die Kraft des Heiligen Geistes dann aber zu euch gekommen ist, dann sollt ihr nicht mehr warten. Dann geht los und seid Zeugen für mich. Seid meine Zeugen in der ganzen Welt. Der Heilige Geist wird kommen. Er wird euch erfüllen und mit der Kraft Gottes füllen. Und er wird euch in Auftrag nehmen. Merken Sie, was da drin steckt in dieser Verheißung? Das ist pure Gotteskraft. Es geht nicht darum, dass der Heilige Geist kommt, damit wir uns etwas wohler fühlen, weil Gott uns so stärkt und begleitet. Es geht nicht um eine nette Zeit mit Jesus, ein paar schöne Lieder, eine Segnung oder die Gemeinschaft im Abendmahl. Das ist auch alles wichtig und richtig und gut. Und es gehört auch alles dazu. Aber hier geht es Jesus um mehr. Es geht um die Kraft des Heiligen Geistes und den Auftrag, den Jesus für seine Jünger hat. Er traut es ihnen zu, diesen Auftrag zu erfüllen, auch wenn sie es selbst sich noch nicht zutrauen. Und dann kam Pfingsten. Dann kam die Kraft des Heiligen Geistes auf die Jünger herab. Und die Jünger rechneten damit und sie öffneten sich dafür. Und dann gingen sie los und es zeigte sich sehr schnell, dass nicht nur die 12 Jünger gemeint waren, als Jesus vom Heiligen Geist sprach. Hören Sie sich das mal an. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beisammen. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Zum Fest waren viele fromme Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? Riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa. Und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien. Aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten. Aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens. Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Männer in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Bestürzt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben noch nur zu viel getrunken. Da erhob sich Petrus mit den anderen 11 Aposteln und rief der Menge zu, hört her, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner von Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in diesen Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Am Anfang heißt es, dass alle Jünger zusammen waren, so wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Und wir können davon ausgehen, dass sie sehr intensiv gebetet haben. Und sie warteten auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann ging es los, dann kam diese Kraft. Aus der Stille heraus hörten sie plötzlich seltsame Geräusche. Wind und Feuer. Es war, als ob sich eine Tür auftat. Und als sie diese Tür durchschritten, eröffnete sich ihnen eine neue Welt. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie konnten in fremden Sprachen reden. Sie erzählten von Jesus. Sie erzählten von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Und somit verkündeten sie das Reich Gottes. Und zwar so, dass es jeder verstehen konnte. Wenn wir erzählen, was wir mit Gott erleben, dann ist es etwas, was Menschen durchaus verstehen können. Auch wenn sie vielleicht nicht alles nachvollziehen können. Aber wir erzählen von uns. Und das berührt andere Leute eigentlich immer. Das interessiert andere Leute. Und auch die Leute damals hörten das und sie fragten sich, was soll das bedeuten? Petrus verweist auf eine Weissagung des Propheten Joel. Gott spricht, ich will die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Gott will das. Der Geist Gottes ist hier. Und Gott will uns, er will die Menschen mit seinem Geist erfüllen. Und wenn der Geist Gottes kommt, dann hat das eine Wirkung. Im Text heißt es zum Beispiel, die jungen Leute haben Visionen und die Alten haben Träume. Das heißt, sie sehen in die Zukunft. Die Alten wissen, dass ihr Leben endlich ist. Sie wissen, dass sie nicht mehr so wahnsinnig lange leben werden. Aber sie sehen in die Zukunft. Sie sehen Gottes Reich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, hat Jesus mal gesagt. Sie sehen, dass sie dazugehören und dass für sie ein Zimmer reserviert ist. Das muss ihnen keiner mehr erzählen. Das sehen sie. Sie wissen es. Der Heilige Geist hat es ihnen gezeigt. Der Heilige Geist zeigt, wie es sein wird. Und die Jungen, die sehen auch in die Zukunft. Sie sehen in die Zukunft, die sie vor dem Tod sein wird. Sie haben Visionen. Eine Vision ist ein klares Bild von der Zukunft, das so real ist, dass es eine unglaubliche Kraft entwickelt. Eine Kraft, die motiviert, darauf zuzugehen und die Zukunft zu gestalten. Der Heilige Geist schenkt solche Bilder. Darum geht es immer wieder in der Bibel. Deshalb sagte Jesus auch am Anfang, bleibt zusammen und wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes. Er wird kommen. Und deshalb verweist Petrus auch auf den Propheten Joel. Denn im Buch des Propheten Joel sagt Gott, allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben. Allen Männern und Frauen, die mir dienen. Wenn sie Gott dienen wollen, dann sind sie damit auch gemeint. Sie sind gemeint. Sie sind Gott so wichtig, dass er nicht nur ein Evangelium, sondern die ganze Bibel für sie schreiben ließ. Gott traut es ihnen zu, in die Zukunft zu schauen und sie zu gestalten. Er schenkt ihnen Visionen und Träume und er ermutigt sie, darauf zu vertrauen. Er will sie erfüllen mit der Kraft seines Heiligen Geistes. Nicht nur die Jünger, sondern uns alle will er so erfüllen. Sagen Sie sich nochmal, ich bin ein Apostel. Ich bin ein Apostel, nicht weil ich zur Apostelgemeinde gehöre oder weil ich jetzt gerade in der Apostelgemeinde bin, sondern ich bin ein Apostel, weil ich etwas mit Gott erlebt habe und weil ich davon erzählen kann. In der Apostelgemeinde, aber auch in jeder anderen Gemeinde und an jedem anderen Ort. In Eisendorf, in Hamburg oder in jeder anderen Stadt, in jedem anderen Land der Welt kann ich das tun. Ich bin ein Apostel. Wie fühlt sich das jetzt an? Gott will sie dabei haben, damit sie sein Zeuge sind, bis ans Ende der Welt. Weil wir Gottes Liebe erleben, weil wir Gottes Kraft, weil wir seinen Geist spüren können und weil wir diese großartigen Erfahrungen, die wir mit Gott machen, nicht für uns behalten wollen. Deshalb sagen wir hier in Apostel, dass wir einen Auftrag haben. Wir wollen möglichst viele Menschen für Gott und den Glauben begeistern, weil wir begeistert sind. Bis ans Ende der Welt möglichst viele Menschen. Wir können das, denn Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist. Darauf können wir uns verlassen und darauf sollen wir uns auch verlassen. Jesus fordert uns dazu auf, er ermutigt uns dazu. Der Heilige Geist, wie wirkt er in unserem Leben? Wie spüren wir ihn? In der Bibel ist er der Beistand, der Tröster und Ermutiger. Er schenkt Wunder, er bewirkt das Wollen und das Vollbringen. Er zeigt uns ein Bild von der Zukunft und er bewirkt, dass wir dieses Ziel erreichen wollen. Und er bewirkt auch, dass wir es dann erreichen, das Wollen und das Vollbringen. Oft sieht man erst im Rückblick, dass der Heilige Geist gewirkt hat. Wenn Sie Ihr Leben mit den Augen Gottes ansehen, was ist geschehen? Was haben Sie erlebt, getan und geschafft von dem, was Gott mit Ihnen wollte? Manchmal kommt der Geist Gottes in der Stille. Das hebräische Wort für den Geist Gottes, Ruach, bedeutet übersetzt nicht nur Geist, sondern auch Wind oder Atem. Der Geist Gottes ist wie sein Atem, der uns umgibt und den wir in der Stille hören. Aber manchmal, da knallt es auch. Dann schlägt der Heilige Geist so zu wie in der Pfingstgeschichte. Mit einem starken Wind und mit Feuer. Das sind dann ziemlich klare Zeichen, die uns herausfordern und die unseren Mut erfordern. Als die Jünger sich am Pfingsten vor die Juden in Jerusalem gestellt hatten, die vor einigen Wochen noch Jesus gekreuzigt hatten, da war das enorm mutig. Gott schenkt uns die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir sie nutzen, damit wir verschlossene Türen öffnen und auch durch sie hindurchgehen, damit wir Neues entdecken und sehen, was Gott mit uns vorhat. Wie wirkt der Heilige Geist in Ihrem Leben, in eurem Leben? Wir können uns sicher sein, er wirkt. Er will wirken, denn er ist hier. Gott ist jetzt hier, der Kraft seines Heiligen Geistes. Und er spricht ganz unterschiedlich, sozusagen in verschiedenen Sprachen, weil wir so verschieden sind. Vielleicht haben Sie bisher immer auf die Donnerstimme im Sturm gewartet. Dann machen Sie sich bewusst, es könnte auch sein, dass Gott in der Stille zu Ihnen spricht. Vielleicht haben Sie bisher immer erwartet, dass Gott alle Türen öffnet. Dann überlegen Sie mal, es könnte sein, dass es Ihr Auftrag ist, eine Tür zu durchschreiten. Vielleicht stellen Sie sich große Wunder vor, in denen Feuerzungen vom Himmel kommen. Aber könnte es nicht sein, dass das größte Wunder nur ein kleines Feuer ist? Vielleicht haben Sie auch einen Tornado erwartet, in dem die Kraft Gottes steckt und nicht den andauernden leichten Wind, mit dem Gott sie ständig umgibt. Wir haben hier vorne verschiedene Möglichkeiten aufgebaut. Verschiedene Dinge, in denen die Kraft des Heiligen Geistes deutlich werden könnte. Da vorne steht zum Beispiel eine Tür, die Sie durchschreiten können. Und hier wird gleich ein Feuer brennen. Hier auf dem Altar liegen Ohrstöpsel, die sie sich in die Ohren machen können und dann die Stille wahrnehmen können. Sie können ein Teelicht dabei anzünden und vielleicht Gottes leise Stimme hören. Und hier, das ist nicht von Raumschiff Enterprise, sondern das ist der leise Wind, der sie von allen Seiten umgeben kann. Und natürlich Musik. Die Band spielt Musik und irgendwann lädt sie uns ein, gemeinsam zu singen. Ich lade Sie jetzt gleich ein, nach vorne zu kommen und all diese Dinge auszuprobieren. Lassen Sie sich Zeit. Wichtig ist, dass Sie ausprobieren und sich dabei klar machen, so kann der Heilige Geist zu mir sprechen. So könnte Gott zu mir sprechen. Denn eins ist klar, die Kraft des Heiligen Geistes ist auch heute unter uns. Und sie ist uns verheißen. Amen. Einen Hinweis habe ich noch, wenn Sie die Tür ausprobieren wollen, dann gehen Sie am besten einmal um die Kanzel herum und treten von hinten durch die Tür. Dann sehen Sie nämlich Menschen. Wenn Sie von vorne durch die Tür treten, sehen Sie eine Mauer. Das ist nicht so ermutigend.